Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Ja, in dieser Folge nehme ich dich mit auf meine Reise nach Leipzig, die im Mai 2026 stattgefunden hat. Genauer gesagt bin ich zur OT World gereist. Und ich glaube, ganz, ganz vielen von euch, ja, denen sagt dieses Wort gar nichts. Auch mir hat das lange Zeit nichts gesagt, weil das ja eher etwas für Experten ist. Das ist nämlich die internationale Leitmesse und der Weltkongress für Prothetik, Orthetik, Orthopädie-Schuhtechnik, Kompressionstherapie und technische Reha. So, ganz, ganz viele Infos hier. Auf jeden Fall tagt dieser Weltkongress, die OT World, jedes zweite Jahr in Leipzig, und ich hatte das wirklich große Vergnügen, dass ich nicht nur zum allerersten Mal dort selbst als Besucherin dort war, sondern ich wurde eingeladen, gemeinsam mit zwei Orthopädie-Technikern ja einen eigenen Vortrag zu gestalten. Und das war schon ein sehr, sehr surrealer Moment für mich, um ehrlich zu sein, wenn ich so zurückdenke, wo ich vor ein paar Jahren gestanden bin mit Beschwerden, OP-Indikation und der Suche auch nach Lösungen einfach. Und jetzt dort zu stehen vor ja, internationalem Publikum, gemeinsam mit Experten über Versorgung, Lebensqualität und Korsette zu sprechen, das war schon etwas wirklich ganz was Besonderes. Und deshalb möchte ich dich heute ein bisschen mitnehmen hinter die Kulissen. Ja, was ist denn diese OT World überhaupt? Wie läuft so eine Messe ab? Was tut sich denn da so aktuell in der Welt der Orthetik und vor allem natürlich für uns interessant in der Welt der Skoliose-Korsette? Welche neuen Entwicklungen gibt es? Wie macht vielleicht doch die moderne Technik, sprecht er vielleicht 3D-Druck an etc. auch nicht Halt vor der Skoliose-Welt? Und ja, was ich da alles so gelernt habe, das erfährst du jetzt in dieser Podcast-Folge. Also ganz, ganz viel Spaß damit. Ja, starten möchte ich mal, was diese OT World überhaupt ist. Also alle zwei Jahre findet in Leipzig diese riesige eben Fachmesse, also sie nennt sich eben Internationale Leitmesse und Weltkongress statt. Und du kannst dir das so ein bisschen vorstellen, wie so eine Mischung aus Kongress mit Vorträgen, einer Messe, und dann ist es aber gleichzeitig auch irgendwie so ein Netzwerk-Branchentreffen. Also stell dir das ähnlich vor, wie vielleicht warst du schon mal auf einer Buchmesse, auf einer Automesse, auf einer Reisemesse. Nur geht's halt eben diesmal um Orthopädie-Technik. Das heißt, also wen findest du dort? Dort treffen sich Orthopädie-Technikerinnen, dort Ärztinnen, Physiotherapeutinnen waren auch dabei, auch viele ForscherInnen, natürlich auch ganz viele Unternehmen, ganz klar, auch Startups, Industrievertreter und ja, teilweise auch Betroffene. Also du siehst dort echt einen hohen Anteil an Personen auch, die eben mit ihrer Prothese dort offen herumlaufen. Also es wäre ein, finde ich, auch wunderbarer Ort für uns Skolis gewesen, weil man ja dort auch überhaupt nicht schief angeschaut wird oder das Gefühl hat, schief angeschaut zu werden, weil es eben ganz viele Menschen auch dort gibt, die herumlaufen und eben selbst ein Hilfsmittel in welcher Form auch immer, also sei es ein Rolli, sei es Krücken eben, sei es mal eine Prothese, eine Beinprothese zum Beispiel, eine Armprothese oder halt eben auch ein Korsett dort tragen. Und das Erste, was mich mal richtig, richtig ja, überrascht hat, das war die enorme Internationalität. Also du hörst dort, wenn du herumgehst, wirklich überall die unterschiedlichsten Sprachen, natürlich auch ganz viele Unterhaltungen, die auf Englisch dann auch geführt werden. Und die Menschen, die reisen da wirklich aus der ganzen Welt an, um sich auszutauschen und auch neue Entwicklungen zu sehen und auch Kontakte zu knüpfen. Also das ist absolut nichts Besonderes, sage ich mal, dort. Und ich habe ein paar Aussteller gefragt und gesagt, na, was denkt ihr denn so? Wie hält sich das so die Waage international versus eben so deutschsprachiges Publikum? Und die meinten, also das ist schon so 50-50. Also es ist schon sehr, sehr gut aufgeteilt. Und ich weiß nicht, vielleicht warst du schon mal in der Leipziger Messe. Mir wurde ja auch gesagt, dass dort die Leipziger Buchmesse, die ja auch international sehr bekannt ist, auch dort abgehalten wird. Und ich muss sagen, das ist riesig dort. Also das ist unfassbar. Du gehst da durch, hast verschiedene Unternehmen in wirkliche, also Hallen sind das ja, ein Stand neben dem anderen und alle haben ihre Messestände und die sind teilweise wirklich extrem auch aufwendig gestaltet. Also und das ist ganz spaßig, finde ich, auch wenn man da mal so ein bisschen durchgeht, weil es geht natürlich schon auch so ein bisschen darum, die Aufmerksamkeit der Besucher zu gewinnen. Weil ich sage jetzt mal, die ganzen Unternehmen, die dort auch ausstellen, die machen das ja nicht zum Spaß. Die zahlen ja auch für die Stände dort, um sich zu präsentieren, um neue Kontakte zu knüpfen oder bestehende einfach auch zu vertiefen. Also es geht ja sehr viel auch um dieses Netzwerken. Das heißt, wie gestaltet sich das dann konkret? Du hast ja dort überall Kaffee und Snacks und Getränke und Aktionen und Gewinnspiele und auch Demonstrationen natürlich viel. Also da fahrt dann irgendwie so der selbstfahrende Rolli, der dir nachfährt, damit du dich jederzeit quasi hinsetzen kannst nach. Oder dann gibt es ein Spiel, wo du antreten kannst, wie du dich besser entspannen kannst, du oder dein Gegenüber. Das wird mit deinen Gehirn Wellen quasi gemessen. Also war total lustige Sachen auch dazwischen drin. Also es ist da drinnen echt wie so eine komplett eigene Welt. Und das habe ich am Anfang mir nicht gedacht. Also ich dachte jetzt schon natürlich, dass sich die Aussteller da was einfallen lassen und überlegen, nicht? Aber dass das dann wirklich so exekutiert wird, dass du dann, also an manchen Ständen ja dann schon ganze Essen bekommst, also ein ganzes Lunchmenü. Und alles Mögliche. Und natürlich bei manchen Ständen fließt auch ein bisschen dann der Alkohol. Und da kann man sich ein Sektglas hier gönnen und da und so. Also ganz eine eigene Welt. Und bestimmt, wenn du jetzt viel auf Messen unterwegs bist, sagst du, ja, Conny, das ist wahrscheinlich in anderen Branchen auch so. Für mich war es auf jeden Fall was Neues. Und ich fand einfach diesen Charakter dieser Messe sehr spannend, wenn auch natürlich auch sehr anstrengend für die Aussteller. Also das Ganze geht ja über mehrere Tage hinweg. Ich bin am Dienstag angereist, das war der erste Tag, aber die Aussteller sind natürlich schon ab Montag da und die Messe geht dann bis Freitag, ich glaube 15 oder 16 Uhr haben die dann erst Schluss gemacht und zum Abbauen dann wirklich begonnen. Also puh, das ist schon viel, wenn du bedenkst, die sind dann da so von 9 bis 18 Uhr und am Abend gibt es dann natürlich dann auch noch Treffen. Also die sind schon ordentlich gefordert. Manche Aussteller haben da dann auch sogar schon eigene Pläne mit Vormittags- und Nachmittagsschicht, weil du das dann teilweise den Leuten gar nicht mehr zumuten kannst, so lange da irgendwie die Konzentration zu halten und die ganzen Gespräche zu führen und so. Also es ist schon ja eine ganz spezielle Sache. Ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten Abschnitt, nämlich bevor ich jetzt irgendwie so über die aktuellen Entwicklungen spreche, über den Korsettbau, muss ich natürlich noch so ein bisschen zusammenfassen, wie denn Korsette heute überhaupt gebaut werden. Weil je nachdem, wie groß dein Wissen da gerade ist, da gibt es ja doch richtig riesige Unterschiede. Also grundsätzlich gibt es unterschiedliche Wege, wie ein Korsett dann im Hintergrund gebaut wird. Es gibt natürlich diese klassischen Gipsabdrücke, mit denen ja schon sehr, sehr lange gearbeitet wird. Dann gibt es auch moderne Scan-Verfahren, also wo du vielleicht halt eben 3D vermessen wirst, aber das Korsett immer noch wird am Computer dann geplant und es wird aber dann unter Anführungszeichen normal tief gezogen. Also soll bedeuten, du hast stell dir eine Plastikplatte vor, die wird in einen ganz einen Ofen geschoben und dann wird das Negativmodell deines Korsetts, was eben vorab ein Computer modelliert hat, wird mit diesem dann sehr, sehr weich gemachten Plastikplatte ummantelt. Und somit entsteht dann dein Korsett. Also ich hoffe, ich konnte das irgendwie jetzt gut in einer Minute runterbrechen, wie denn eigentlich dein Korsett am Anfang eben modelliert wird und überhaupt seine Form bekommt, die es dann ja für dich eben haben soll. So, und dann gibt es aber 3D-Scan-Verfahren, sind nicht zu verwechseln mit eben 3D-gedruckten Ansätzen. Also mittlerweile gibt es auch die ersten 3D-gedruckten Ansätze, soll bedeuten, dass das Korsett wirklich in einem 3D-Drucker hergestellt wird. Und das ist natürlich, wie du dir vorstellen kannst, ein ganz großes Trendthema im Moment. Also nicht nur bei den Skoliose-Korsetten, sondern generell in der kompletten Orthopädie-Technik-Welt. Du hast ja eben bei diesem Kongress den, ich sage jetzt mal eben Korsettbauer, neben dem Prothesenhersteller, neben einem Orthopädie-Technikhaus, das sich vielleicht auf Rollis spezialisiert hat. Also es ist ganz unterschiedlich und du merkst schon, also diese Technik, die Techniken entwickeln sich schon weiter und auch gerade 3D-Druck von den unterschiedlichsten Dingen, jetzt auch losgelöst eben von der Skoliose-Welt, ist da schon sehr, sehr groß. Du hast dort auch viele, die ihren 3D-Drucker mitgenommen haben, dir eben live dann bestimmte Teile halt einfach produzieren lassen, weil man da ja auch gut reinsehen kann. Also ist schon ganz interessant, aber das ist schon überall sichtbar. Grundsätzlich ist es aber so, dass Skoliose generell auf der Messe eigentlich ein, ich würde es nicht sagen Randthema, das wäre zu klein, aber es ist schon ein mittleres bis kleines Thema in dieser ganzen Orthopädie-Techniker-Welt. Und das hat mich persönlich schon so ein bisschen überrascht. Mir haben das schon unterschiedliche Techniker auch immer wieder gesagt. Die haben mir immer gesagt, ja Conny, man muss sich ja vorstellen, die Orthopädie-Technik im Sinne von Korsettbau ist ja gar nicht so beliebt bei den Orthopädie-Technikern. Warum? Weil man dazu natürlich ganz, ganz viel Wissen braucht. Und eine Orthopädie-Technikerin, mit der ich gesprochen habe, die hat es auf den Punkt gebracht, die hat gesagt, naja, du musst dir bedenken, Conny, einmal irgendwo 2-3 Zentimeter zu viel, zu wenig etc. und das ganze Ding kann schon nicht funktionieren oder nicht so, wie man das möchte. Das heißt, es ist ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl, Feinarbeit und ganz viel Know-how auch in diesem Bereich notwendig. Und das habe ich tatsächlich schon gewusst, weil mir das viele gesagt haben. Aber wenn man natürlich in dieser Bubble unterwegs ist, so wie ich, dann denkt man sich, ja, also man kommt da jetzt hin und dann sind da irgendwie voll viele Aussteller und die, keine Ahnung, Hälfte der Aussteller oder ein Drittel der Aussteller, die beschäftigen sich mit allem rund um Orthesen, Rumpforthesenbau. Das ist nicht ganz so. Also so 0815 Rumpforthesen von der Stange, ja, die kriegst du dort irgendwie an jeder Ecke, hunderttausende verschiedene Modelle an diese, ich sage jetzt mal, symmetrisch geformten, ja, Stützorthesen für den Rumpf. Aber so richtig diesen Skoliose-Korsettbau, ja, da haben sich echt nur ganz, ganz wenige darauf spezialisiert. Aber trotzdem gab es natürlich Fachvorträge zum Thema Skoliose von Ärzten, von Technikern, aber auch von Physiotherapeutinnen tatsächlich. Diskussionen, neue Entwicklungen, ja, und auch generell sehr viel Austausch speziell zu dem Thema Skoliose. Und da möchte ich dich jetzt ein bisschen mit reinnehmen in meine ganzen Gespräche, die ich dort geführt habe. Es hat mich natürlich riesig gefreut, dort ganz, ganz viele bekannte Gesichter zu sehen. Ganz viele der Aussteller waren ja schon im Podcast zu Gast. Und das war ganz lustig, weil ich manche natürlich schon persönlich kenne, also wirklich live, sag ich mal, schon mal gesehen habe. Und andere natürlich nur online kenne. Das ist auch immer ganz, ganz lustig, weil man kennt sich dann irgendwie schon. Also man kommt dann hin und wird dann immer so herzlich aufgenommen und begrüßt irgendwie so wie alte Freunde, obwohl man sich nur online kennt. Aber das ist irgendwie diese vernetzte Welt von heute. Das ist wirklich, war auch für mich irgendwie so ein Stück weit, obwohl ich zum ersten Mal ja dort war. Und im Vergleich, wenn du dir denkst, wie viele tausende Leute da herumrennen, nur einen Bruchteil gekannt habe, aber ein Stück weit war es wie heimkommen, bei den Ständen vorbeizuschauen und sie zu besuchen und mit ihnen zu reden und zu plaudern. Ein großer, großer Block und ein großes Highlight, das war natürlich mein eigener Vortrag gemeinsam eben mit den zwei Orthopädie-Technikern, da komme ich jetzt noch gleich dazu. Das war natürlich eine sehr schöne Sache. Ich habe mich damals riesig gefreut, dass mich der Jan Jokoweit und der Sebastian Höbing gefragt haben, ob ich hier ja mithelfen möchte, als unter Anführungszeichen Korsettmodel auf der Bühne. Denn die beiden, die hatten eine richtig coole Idee. Und zwar hatten die Idee, einen Vortrag zu gestalten, indem sie für ein und dieselbe Patientin zwei Korsette unabhängig voneinander bauen. Das heißt, mir wurden quasi zwei Korsette mitgebracht, die ich vorab noch nie gesehen habe und auch noch nie anprobiert habe. Und es ging so ein bisschen um die Diskussion, kommen sie denn zum selben Ergebnis? Also schauen die beiden Korsette ähnlich aus? Wenn ja, in was ähneln sie sich? In was unterscheiden sie sich vielleicht? Was waren noch so die Gedanken beim Bau? Und ich durfte dann quasi innerhalb dieses Vortrags in die Korsette reinschlüpfen. Sie haben auch ein bisschen eine ganze Analyse natürlich von meinem Körperbild gemacht. Und dann aber auch natürlich etwas zu ihrem Korsettbau gesagt. Und dann hatte ich auch noch die Möglichkeit, ja, ein bisschen etwas darüber zu erzählen, wie es denn so ist im Erwachsenenalter, wenn man Beschwerden hat und was es denn für Möglichkeiten gibt oder welche Möglichkeiten ich für mich herausgefunden habe. Ich bin ja, für alle, die mich schon ein bisschen länger kennen, Erwachsenenkorsettträgerin, Krafttrainingsverfechterin, gemeinsam natürlich und immer in Ergänzung auch mit meiner Physiotherapie. Und das war eine schöne Sache irgendwie vor dem Publikum und ich schätze, es waren sicher so 100 Leute, die zugehört haben, wenn nicht sogar noch mehr, da auch ein bisschen aus meiner Perspektive zu plaudern und haben mich dann auch tatsächlich sehr gefreut, dass auch ganz viele Fragen dann aus dem Publikum auch dazu dann kamen. Weil ich die Frage tatsächlich auch schon bekommen habe von ganz vielen Skolis, die mich auf Instagram verfolgen, ja, wie hat sich denn das angefühlt, die Korsette? Also ich kann dich da mal ganz kurz mitnehmen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Also ich wohne und lebe ja in Wien und die beiden Korsettbauer, die kommen auch aus unterschiedlichen Ecken aus Deutschland. Das heißt, die erste Sache war mal, dass die von mir natürlich einen aktuellen Scan gebraucht haben. Und da möchte ich nur kurzer Shoutout an die liebe Tamara von Certify geben. Und zwar, das ist eine Orthopädie-Technikerin aus Wien, die ich angerufen habe und gesagt habe, Tamara, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, wir brauchen einen Scan. Wir haben eben das und das Projekt für die OT World. Bist du so lieb? Kann ich vorbeikommen? Kann ich zu dir in den Scan kommen? Und sie hat gesagt, ja klar, Conny, komm vorbei. Absolut kein Thema. Hat mich natürlich riesig gefreut. Also danke an dieser Stelle nochmal, Tamara. Das heißt, sie hat Fotos von mir gemacht. Sie hat mich 3D mit ihrem Handscanner gescannt. Und das heißt, hier wurde die Korsette, weil das auch eine Frage war, nicht 3D gedruckt, sondern sie wurden eben mit 3D-Vermessung, diese Messungen wurden an die Orthopädietechniker übermittelt. Die haben die Korsette dann eben am Computer geplant und dann eben tief gezogen und somit haben sie dann diese beiden Korsett-Rohlinge unter Anführungszeichen, weil sie konnten es ja nicht noch weiter an mich anpassen, dann mitgenommen. Und tatsächlich bin ich dann erst am Vortag in die beiden Korsette reingeschlüpft. Und das war schon ein cooler Moment, muss ich sagen, das auch mal zu fühlen, weil ich weiß ja, wie sich mein eigenes Korsett anfühlt. Ich weiß ja, wie sich die beiden dann eben angefühlt haben, das auch so ein bisschen zu vergleichen. Sie waren auch ein bisschen dezent leicht zu groß, aber das war jetzt kein Fehler der Orthopädietechniker, sondern das war tatsächlich ein bisschen so unter Anführungszeichen mein Fehler, weil ich ein bisschen abgenommen habe und jeder, der ein Korsett selber hat, weiß ja, was so ja 3-4 Kilo mehr oder weniger in einem Korsett bedeuten können, aber was jetzt in dem Sinn nicht großartig tragisch war, weil es ja, wie gesagt, nicht schon komplett feinjustiert auf mich war, aber das war so ein bisschen, wo sie gesagt haben, ah Conny, aber irgendwie hast du dich ein bisschen verändert und habe ich gesagt, ja stimmt, also seit meinem Scan im Februar und jetzt bis Mai, da ist ein bisschen was weitergegangen, weil ich auch sportliche Ziele eben hatte, die ich verfolgt habe und Gott sei Dank gut verfolgt habe. Grundsätzlich ist schon spannend, in unterschiedliche Korsette zu schlüpfen. Ich kann dir jetzt auch gar nicht sagen, man müsste die natürlich länger anhaben, um jetzt irgendwie zu sagen, ja, das hat sich jetzt so angefühlt, das hat sich so angefühlt. Der Klassiker natürlich bei Korsetten, aber das kennt jeder, der schon mal ein Korsett anprobiert hat, ist natürlich, dass man das noch fein abstimmen müsste, um jetzt wirklich damit raus auf die Straße zu gehen und zu sagen, so, okay, und da fühle ich mich jetzt wohl und da drückt jetzt gar nichts an der Hüfte und so. Das ist ja völlig klar. Was für mich natürlich auch sehr spannend war, ist auch, wie diese beiden Orthopädie-Techniker deinen Körper auch im Vergleich natürlich auch zu meinen Röntgenbildern gesehen haben. Und freue mich riesig, dass sowohl der Sebastian als auch der Jan gesagt haben, hey, Conny, da ist ja schon echt viel bei dir weitergegangen. Also großen Respekt, da hat mein derzeitiges Korsett oder auch die ganzen Korsette davor, bin ja schon bei der Coco 4, schon sehr viel gebracht und sehr viel vorangebracht. Und man sieht schon, dass ich sehr gut im Lot stehe. Und hat mich natürlich auch gefreut, das immer von anderen Seiten zu hören. Die haben ja auch einen gewissen Blick für den Körper, sage ich mal. Und dass die das auch so sehen, das ist natürlich ein großer Pluspunkt, sage ich mal. Das heißt, wir sind dann gemeinsam eine Stunde circa auf der Bühne gestanden und ich bin eben in beide Korsette reingeschlüpft. Korsetttechniker haben natürlich dann dazu erklärt, wie sie was gebaut haben. Auch das natürlich sehr interessant. Es gibt ja im Hintergrund immer auch Leitlinien im Sinne von Klassifikationen. Also die Skoliose wird klassifiziert, aber jetzt nicht so wie bei Schroth zum Beispiel, wenn das jemand kennt, sondern da gibt es andere Klassifikationen, die im Hintergrund verwendet werden, um dann eben auch mal überhaupt den Korsettbautypen, sage ich mal, zu bestimmen. Weil es gibt ja Korsette, die haben so unter beiden Achseln so eine Anlage, dann gibt es welche, die haben nur unter einer Achsel eine Anlage, dann gibt es Korsette, die haben gar keine, sag ich jetzt mal, also so hohe Anlage unter einer Achsel. Dann gibt es kurze Korsette, dann gibt es die haben eine Beckenhälfte offen, eine Beckenhälfte nicht offen, gehen ein bisschen weiter runter auf der einen Seite. Also gibt es ja, ich sag's ja, unzählige Möglichkeiten. Aber sie haben sich schlussendlich für dieselbe Art von Korsettbau entschieden. Also sie haben mir beide ein unter Anführungszeichen kurzes Korsett gebaut. Das heißt, nicht so wie ich in meiner Jugend getragen habe, noch meine linke Achsel, sage ich mal, da noch so abgestützt und nochmal hochgezogen, sondern ein kurzes, so wie ich es jetzt auch trage. Wir haben dann dort auch eine Ganganalyse gemacht, also ich bin dann auf und ab gegangen überall. Also ist auch echt lustig, wenn dich irgendwie dann diese Scheinwerfer anstrahlen und du das Publikum irgendwie nicht siehst. und dann irgendwie da so als Model so davor stehst und halt versuchst, dass man alles gut sieht und immer von hinten und von der Seite und von vorne und dich dann so, da alles an deinem Körper, sage ich mal, erklärt wird. Also mir hat es auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Ich fand das so ein cooles Projekt und was mich besonders gefreut habe, ist, dass es gibt immer bei diesen, bei den Vorträgen einen sogenannten Vorsitzenden, der so ein bisschen auch die Introduction macht, also die Einleitung macht und dann auch die Fragen am Schluss moderiert und auch im Vorhinein, glaube ich, auch dafür verantwortlich war, wie dieses Programm überhaupt so zusammengestellt wird. Und es war auch ein Orthopädietechniker und ich habe mich riesig gefreut, dass der nach dem Vortrag dann auch gesagt hat, dass er sich so freut, dass ich da eben dabei war und dass er das so cool fand, auch was ich dazu gesagt habe zum Thema eben Erwachsenenkorsett und wie das eben schon auch mein Leben verändert hat und zum Positiven und mit den Beschwerden und so weiter. Und er fand das irgendwie auch sehr horizonterweiternd, denn auch in der Orthopädietechnikerbranche ist die Versorgung von Erwachsenen mit Skoliose-Korsetten durchaus umstritten. Also da gibt es welche, die machen das eben, Korsettbauer, die machen das schon seit Jahrzehnten und sagen, ja klar, warum nicht? Und andere sagen, da, das geht überhaupt nicht, geht gar nicht. Also das ist sehr ein sensibles Thema, sage ich mal. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass ich diesem Thema auch so ein bisschen eine Bühne geben konnte. Und ich weiß, dass ich mir natürlich mit dieser Darstellung, obwohl ich nur über mich selbst berichtet habe und über das, was ich damit erlebt habe, aber ich weiß natürlich, dass ich mir damit auch in dieser Fachwelt nicht nur Freunde mache. Also das ist mir auch ganz, ganz bewusst, aber dazu stehe ich, weil was mir weitergeholfen hat und wo ich jetzt auch über 140, 150 Erwachsene im Korsett mittlerweile kenne, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich, wo es einfach eine extrem gute Ergänzung zu eben Physiotherapie und Krafttraining und so weiter und so fort sein kann, ich finde, das gehört einfach mehr thematisiert und es gibt halt leider die Studienlage noch nicht, nur wenn wir halt immer darauf warten, bis es Studien gibt, dann lebe ich vermutlich nicht mehr, bis die Langzeitstudien existieren und dann ist auch schon zu spät. Also von dem her, fand ich es eine coole und auch mutige Sache tatsächlich vom Jan und von Sebastian und doch mal vielen, vielen lieben Dank daher an die beiden, dass sie mir auch die Möglichkeit gegeben haben, über dieses so wichtige Thema zu sprechen. Das finde ich auch keine Selbstverständlichkeit, dass man sich eben damit auf die Bühne stellt, weil auch wenn das natürlich jetzt nicht die Hauptidee des Vortrags war, eben die Versorgung, ja, generell die Versorgung. Also nicht jetzt die Versorgung von Erwachsenen, sondern die Versorgung. Und die Herausforderung ist natürlich, klar, wenn jetzt die normale Korsettversorgung im Jugendalter stattfindet, dann bräuchtest du ja eigentlich auch einen Jugendlichen, der dort auf der Bühne steht. Schwierig. Ja, also genauso auch natürlich vom Schutz von Minderjährigen, aber auch find mal einen Jugendlichen, der sagt, ja klar, stell mich da hin und absolut kein Problem und zeigt alles an mir rum und verwendet natürlich dann auch die skoliose-typischen Begriffe und Verkrümmung und dies und da sieht man das und jenes. Ich meine, das macht ja auch was mit einem. Ja? Also man muss ja schon ein bisschen gefestigt sein, auch, sage ich mal, mental mit dem Thema, dass man sich da so durchanalysieren lässt. Und deswegen eben auch die Idee, hier eine Erwachsene zu nehmen. Und auch wenn das eben nicht der große Fokus war, wird es natürlich unweigerlich dann Thema, wenn eine Erwachsene dasteht. So quasi wie, hey, warum ist denn die jetzt damit versorgt? Genau, also deswegen dann nochmal wirklich ein herzliches Dankeschön an Jan und Sebastian für ihre Offenheit und dass wir das ja so cool über die Bühne bringen konnten. Es hat mir auf jeden Fall riesig, riesige Freude bereitet. Dann möchte ich euch natürlich noch, ich habe es vorhin kurz angeteasert, von den Menschen auch berichten, die ich wieder gesehen habe, aber vielleicht auch die, wo ich neue Kontakte knüpfen konnte. Es war, wie gesagt, so ein bisschen wie Heimkommen. Also ein riesiges Highlight für mich war natürlich, dass auf einmal die ehemalige SOSORT-Präsidentin Sabrina Donzelli dort war. Das habe ich tatsächlich im Vorhinein nicht gewusst. Für alle, die SOSORT nicht kennen, das ist die International Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment. Das heißt, da geht es darum, ist eine internationale Vereinigung, jetzt auf Deutsch übersetzt, die sich eigentlich der konservativen Skoliosetherapie verschrieben hat. Es gibt doch die sogenannten SOSORT Guidelines, also wie Skoliosen zu behandeln sind. Einer wohl der wichtigsten Papers, die es nur so gibt im Skoliose-Raum, wo mal auch viel gut zusammengefasst ist. Und die liebe Sabrina Donzelli, die war ja schon sogar im Podcast zu Gast. Die durfte ich kennenlernen letztes Jahr bei der Skoliose-Up-to-Date-Fortbildung und habe sie ja damals dort gefragt, ob sie mit mir Podcast-Folgen aufnimmt, natürlich auf Englisch, und sie hat damals ja gesagt, also wenn ihr die noch nicht kennt, die sind wirklich hörenswert mit der Sabrina, und auf jeden Fall ist die auf einmal vor mir gestanden und das war so eine schöne Sache. Und sie hat natürlich auch volles Programm dort gehabt, wen sie alle treffen möchte, und wir haben es dann tatsächlich geschafft, dass wir einen total netten Lunch gemeinsam hatten. Also wir haben dann, glaube ich, über 2 Stunden geplaudert und haben über alles Mögliche gesprochen, auch über die neuen SOSORT Guidelines, die natürlich, die werden ja upgedatet immer, ja, also nicht jedes Jahr, das wäre zu viel, aber alle paar Jahre werden die upgedatet, und im Hintergrund versammeln sich natürlich schon wieder alle, um diese Guidelines abzudaten und was denn da so auch Themen sind. Und wo sie auch mehr, sag ich mal, oder auch detaillierter in den Guidelines werden wollen. Das war richtig auch horizont erweiternd, und ich habe natürlich wieder mal meinen Punkt angebracht, dass ich es großartig und wichtig und richtig finde, dass sich so viel auf die Jugendlichen fokussiert wird und auf die Kinder und Jugendlichen. Nur was ist halt eben mit allen zwischen 16 und 100 Jahren? Ich meine, wir werden halt alle mal erwachsen, und das ist ja der Großteil von uns Skolis, wo es ja dann nicht einfach nur aus ist und wir einfach damit leben müssen, sondern da gibt es ja schon große Unterschiede, und gibt ja viele Menschen, die es geschafft haben, viele Skolis, die im Erwachsenenalter ihre Lebensqualität noch deutlich erhöht haben und sich mit Beschwerden nicht abgefunden haben, etc. Gibt ja einiges, wenn auch eben noch sehr, sehr wenig auch Research zu dem Thema. Diesen Punkt habe ich natürlich wieder angebracht und bin bei ihr da tatsächlich offene Türen eingelaufen. Also sie hat auch gesagt, das ist so super wichtig, und das ist auch ein Thema, was sie in den nächsten Guidelines mehr behandeln wollen, was ich wirklich absolut großartig finde. Und einen Punkt, den möchte ich vielleicht auch aus unserem Gespräch noch mit dir teilen, weil ich ihn auch echt wichtig, auch für dich einfach finde, wenn du dich informierst. Ich habe mit dir tatsächlich sehr viel über Sporttrainer, aber auch Yogalehrer, Pilateslehrer etc. gesprochen, die alle beispielsweise sich in so einem Gremium einbringen wäre zu viel, sondern sie wollen dort eine Mitgliedschaft abschließen. Das ist, sie zahlen einen Mitgliedschaftsbeitrag, um zum Beispiel SoSort Mitglied zu werden, haben aber keinerlei Skoliose-Ausbildungen oder Fortbildungen in dem Bereich und wollen sich eigentlich auch nicht wirklich einbringen. Das Einzige, was sie wollen, ist damit auf ihrer Website werben, dass sie SoSort Mitglied sind. Dass es ein großes Thema ist, dass da einfach viele, viele Personen ein Schindluder damit betreiben. Und das führt mich eben genau zu dem Punkt, bitte, 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 wenn du dich zu dem Thema Skoliose informierst und du möchtest dir auch abseits jetzt von der Therapie, möchtest du dein Training, das ist ja keine Therapie und auch kein Therapieersatz, sondern du möchtest dein Training, möchtest du skoliosegerecht gestalten, in welche Richtung auch immer, sei es Pilates, sei es Yoga, sei es Krafttraining, sei es whatever, und du landest auf Seiten, die sich halt dann vielleicht irgendwas mit Coach im Namen nennen oder Trainer im Namen nennen und dann sagen, ja, ja, sie sind darauf spezialisiert. Suche bitte wirklich nach den Quellen, welche Fortbildungen diese Personen haben. Und da reicht es natürlich nicht nur, selbst Skoliose zu haben. Ja, das ist natürlich ein Bonus, keine Frage, weil dann weiß man, wie sich das anfühlt oftmals. Sondern es geht wirklich darum, welche skoliose-spezifischen Fortbildungen haben diese Personen. Und da wird es dann leider oftmals sehr, 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 sehr dünn. Das liegt doch am System, weil die meisten Fortbildungen in diesem Bereich natürlich auch nur für Therapeuten offen sind. Das ist beispielsweise auch ein Grund, warum mir die Skolis im Krafttraining haben ja auch eine begleitende Kursplattform dabei mit ganz vielen ergänzenden Materialien, unter anderem mit beispielsweise skoliosegerechten Yoga, skoliosegerechten Pilates, skoliosegerechten Mobility, direkt von Schrot-Physiotherapeutinnen, die auch zusätzlich eben Ausbildungen im Bereich Yoga, Pilates etc. haben. Das heißt, die haben quasi alles. Die haben die Skoliose-Schrot-spezifischen Fortbildungen, die haben die Yoga-Ausbildungen, Pilates-Ausbildungen. Das sind wirklich hochqualifizierte Leute, die man oftmals lokal bei sich um der Ecke halt nicht findet. Aber da kommt ja mein Netzwerk so ein bisschen wieder ins Spiel und ich freue mich riesig, dass ich ganz viele Physios da davon begeistern konnte. Und das werden auch immer mehr werden jetzt über die nächsten Wochen und Monate, die hier eben Videos und so weiter beisteuern. Ja. Also schau bitte, also lange Rede, kurzer Sinn, bitte, bitte, bitte schau drauf, wer das macht, weil sonst glaubst du, dass du irgendwas skoliosegerecht machst und das ist es eben im Endeffekt nicht. Und das war auch der ehemaligen SoSort-Präsidentin extrem wichtig, da haben wir uns lang drüber ausgetauscht und ich habe das auch nochmal bestätigt, also jetzt natürlich, dass sich da Leute mit irgendwelchen Gremien-Logos schmücken, um sich dahinter zu tarnen, dass sie Skoliose-Wissen haben, ist das eine. Aber dass es hier generell ein großes Problem ist in dieser Skoliose-Bubble, sage ich mal, Skoliose-Blase, das ist auch ganz, ganz klar. Ja, dann habe ich natürlich viele Orthopädie-Technikerinnen wieder gesehen, mit denen ich schon länger in Kontakt bin und die ich natürlich auch gut kenne. Unter anderem war mein eigener Orthopädie-Techniker CCTech auf der Messe zu Besuch. Hat mich sehr gefreut, wiederzusehen. Alle liebe Grüße nach Berlin an dieser Stelle, falls es jemand hört von dort. Dann habe ich den lieben Matthias Roller wieder getroffen mit seinen Korsett-Tragezeitsensoren. Also für alle, die das nicht wissen, wir können ja unsere Tragezeit im Korsett messen. Was eine großartige Idee ist, einfach um auch selber die Transparenz zu haben. Da gibt es auch eine eigene Podcast-Folge mit Matthias für jemanden, der da noch reinhören möchte. Mit CCTech übrigens gibt es auch eine eigene Podcast-Folge, die ist auch schon sehr, sehr lange her, aber deswegen nicht umso weniger wichtig. Und den lieben Ronny von OrthoConnect, den habe ich auch wieder gesehen. Der hat ja eine eigene Skoliose-Hilfe-Kollektion mit bunten Korsettmustern rausgebracht. Also alle Designs der Skoliose-Hilfe-Kollektion werden ja von der lieben Finja designt. Liebe Finja ist auch eine Skoliose-Betroffene, die sich gedacht hat, muss doch eine Möglichkeit geben, die Skoliose-Korsette ein bisschen mit cooleren Designs auszustatten. Und da gibt es eine eigene Skoliose-Hilfe-Kollektion, da kann jeder Orthopädie-Techniker bestellen. Auch da gibt es eine Podcast-Folge dazu. Das heißt, such einfach nach der Folge mit OrthoConnect, dann findest du da alle Infos, wie das funktioniert. Auch ja, was natürlich da auch im Hintergrund so ein bisschen weitergeht. Alles kann ich hier natürlich nicht weitergeben im Podcast. Aber das sind schon fortschrittlich und immer in die Zukunft auch denkende Leute. Sehr inspirierende Gespräche, die daraus dann auch entstehen. Dann habe ich natürlich auch näher besucht bei ihrem Stand. Hat mich riesig gefreut, da wieder alle zu sehen. Eben ganz in den großen Stand, dann auch ein Orthopädietechniker. Und Da war so ein kleines, auch wieder so ein Highlight für mich. Und zwar die liebe Jenny Schmidt sagt dann auf einmal so zu mir: So, Conny, du musst jetzt ganz kurz gehen. Ich habe eine Überraschung für dich. Geh noch mal eine Runde durch die Messe. Und dann bin ich wiedergekommen und dann hat sie mir einen Blumenstrauß überreicht und hat wirklich mit ganz, ganz lieben, persönlichen, herzlichen Worten hab mich wirklich sehr, sehr gefreut darüber. Und ich habe eine Wildcard bekommen für eine Fortbildung, die bei Ihnen stattfindet. Das heißt, ich darf Sie besuchen in Rosenheim bei der Fortbildung von der lieben Jenny Dinges, der Physiotherapeutin Jenny Dinges, die dort einen Vortrag einen ganzen Fortbildungstag für Physiotherapeuten eigentlich nur hier veranstaltet zum Thema Skoliose und Schwangerschaft und Rückbildungszeit und wie kann man denn da eben therapieren, behandeln, aber auch, wie kann man da eben trainieren. Und da freue ich mich natürlich riesig, 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 dass ich da dabei sein darf und viele Bekannte und wahrscheinlich auch ein paar unbekannte Physios wieder kennenzulernen. Das war wirklich sehr, sehr nett, diese auch wertschätzenden Worte. Weil klar, auch hinter Podcast und so weiter, da steckt viel Arbeit drinnen und ich weiß ja, wofür ich das mache. Wenn es nur einer Person hilft, habe ich mir am Anfang gesagt, dann war das ganze Projekt schon ein Erfolg. Und umso schöner, wenn das dann wertgeschätzt wird, auch von anderen Fachbereichen. Das war auch ein sehr, sehr schöner Austausch, der da war. Dann habe ich natürlich auch im Zuge dessen den lieben Physio Tom aus Nürnberg von Teamwork Physio nochmal gesehen, der natürlich auch wieder bei der Fortbildung von der Jenny dabei ist, der immer auch über den Tellerrand blickt und mal so schaut und seine Fühler ausstreckt und mal schaut, was geht denn da so ab in der Skoliose-Welt und was gibt's denn so für Neuheiten? Freut mich auch immer, den Tom zu sehen. Er war übrigens auch schon im Podcast zu Gast. Das zieht sich so ein bisschen durch, gell? Ja, also lieben Tom habe ich dann auch wieder gesehen. Und gleichzeitig durfte ich aber auch neue Menschen kennenlernen. Unter anderem zum Beispiel einen Orthopädietechniker aus Wien. Ist ja schon wieder lustig, nicht? Ich treffe oftmals die Wiener Experten nicht in Wien, sondern in Deutschland bei irgendwelchen Fachaustauschseminaren oder bei so einem Essen. Also wirklich total lustig. Ja, da habe ich die Orthomanufaktur Grasel kennenlernen dürfen. War total nett bei denen. Haben auch viel geplaudert über Korsettbauweise, über die Entwicklung. Und im letzten Abschnitt, da möchte ich dich jetzt so ein bisschen mitnehmen in die spannendsten Entwicklungen und Technologien, die so herumschwirren. Ich habe es auch groß angekündigt schon, dieses Trendthema 3D-Druck. Das Spannende ist, dass wenn man so mit den unterschiedlichen Orthopädietechnikern spricht, dann gibt es dazu aktuell extrem unterschiedliche Sichtweisen. Also manche Orthopädietechniker beschäftigen sich ja damit schon seit Jahren, / Jahrzehnten, wie Beispiel 3D-Skolio. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Orthopädietechniker, die da schon länger damit experimentieren und manche davon, die schwören auch wirklich komplett darauf und sagen, ja, klar, das geht schon, aber andere sagen wiederum, und das möchte ich dir so auch nicht so ganz vorenthalten, das muss auch einen echten Mehrwert geben, warum ich etwas 3D drucke. Also warum drucke ich 3D? Kann ich das Material besser bearbeiten oder schlechter bearbeiten? Habe ich dadurch vielleicht eine höhere Tragezeit, weil es die Patienten besser annehmen? Weil es irgendwie cooler aussieht? Und auch je nachdem, wen du fragst, der eine sagt, na, also das ist nicht wirtschaftlich, weil die Verfahren sind total teuer und aufwendig und die Materialien haben auch noch gewisse Grenzen. Andere sagen, nö, das ist alles kein Problem, also so teuer ist das nicht und aufwendig. Und wenn man da mal das richtige Material gefunden hat, dann kann man das auch quasi nachträglich noch gut verformen. Denn das eine ist natürlich, wenn jetzt ein Korsett so wunderbar aus dem 3D-Drucker kommt. Aus der anderen Seite aber natürlich ist es natürlich so, dass sich Menschen verändern. Also auch Volumensänderungen, so wie ich es jetzt eben zum Beispiel gehabt habe. Darauf muss man ja reagieren. Oder wenn man dem Druck schon weicht, ja, dann muss ja, dann wird ja auch immer aufpilotiert oder werden andere Dinge am Korsett dann verändert. Also das ist schon nicht so trivial, das Ganze, wie man sich das vorstellt. So, ja, dann lass uns das Korsett einfach 3D drucken, weil da ist ja noch sehr, sehr viel Handarbeit auch notwendig. Bei dem einen Techniker, der macht vielleicht noch mehr Handarbeit als der andere. Also man merkt, da bewegt sich unglaublich viel, auch vielleicht so im Hintergrund etwas, was für uns Patienten so gar nicht am Radar oftmals ist, ist auch tatsächlich der Abfall. Also wenn du so ein Korsett ja baust, dann ist da ja auch ganz viel Plastikmüll als Abfall, weil das ja der Rohling halt viel größer ist als dein Korsett, dann was du dann im Endeffekt anziehst. Und das ist ja dann auch alles Sondermüll. Und jetzt nicht nur, dass das jetzt schlecht für die Umwelt ist, sondern das hat ja dann auch mit extrem hohen Entsorgungskosten verbunden. Ja, also da gibt es ja ganz viele Themen, die dann auch im Hintergrund so mitspielen. Also auf jeden Fall, wenn ich es jetzt so zusammenfassen würde, es gibt Orthopädietechniker, die bauen nur mehr 3D. Es gibt Orthopädietechniker, die gipsen noch ganz normal. Es gibt die, das ist wahrscheinlich die Mehrheit, die mit eben diesen 3D-Scans arbeiten, am Computer modellieren, aber eben noch tief ziehen. Ja, also es ist ein Sammelsurium an Möglichkeiten und frage 10 Leute und du kriegst 11 Meinungen. Ja, also frage 10 Orthopädietechniker und die haben 11 verschiedene Meinungen davon und ich finde die Argumente auch von vielen, also teilweise komplett konträre Argumente, aber die sind alle total schlüssig. Ja, also spannend, ich bin auch wirklich gespannt, würde manchmal so gerne in die Zukunft schauen, was sich da so in den nächsten 5, 10, 20 Jahren tut, was sich da dann wirklich im Endeffekt durchsetzen wird. Dann gibt es noch ein Thema, ist die zum Thema Sensoren und auch neue Technologien. Eine Sache fand ich besonders spannend, da gibt es auch mehrere Startups, die sich damit beschäftigen, eins zum Beispiel auch aus Griechenland, die arbeiten aktuell an Sensoren, die den Druck an den Druckstellen, also an den Piloten im Korsett messen können. Also die Idee dahinter ist, wenn du mit den Entwicklern sprichst, dass man eben messen kann, sitzt das Korsett richtig? Also hat der Patient das Korsett auch richtig zu und richtig geschlossen? Aber dann natürlich auch diese Sache, wo entsteht wie viel Druck und vielleicht auch weicht der Körper diesem Druck eben über die Zeit schon aus? Also könnte man dann zum Beispiel, wenn man diese Sensoren verwendet, dann einen Check-up-Termin eher vielleicht nach vorlegen oder nach hinten legen. Wenn man sagt, hey, man sieht schon, der Körper weicht schon, dann ist das ja eigentlich ein gutes Zeichen. Aber vielleicht müsste ich dann früher zum Check-up, um halt eben schon früher auch wieder den Druck schon zu erhöhen. Also voll interessant. Auch da natürlich wieder dann die Frage im Detail, naja, wann misst denn dieser Sensor? Misst der dann alle paar Minuten? Misst der ständig? Weil ich müsste ja auch wissen eigentlich, wie verhält sich das Korsett im Sitzen? Wie verhält sich das Korsett, wenn du damit gehst? Wie verhält sich das Korsett und diese Druckstellen, wenn du damit stehst? Also, und was bedeutet das dann? Also, welche Schlüsse kannst du dann wirklich daraus ziehen? Sehr spannende Ansätze. Und auch da wieder Orthopädietechniker, die sagen, ja, das muss man sich auf jeden Fall anschauen, weil da ist der volle Mehrwert drinnen. Und wenn man wirklich so ein, unter Anführungszeichen, smartes Korsett baut und diese moderne Technik eben dazu nutzt, um vielleicht noch mehr Therapieerfolg rauszuholen. Und andere, die wieder sagen, na Moment mal, ein bisschen Kirche im Dorf lassen, schön und gut, was wir alles messen können, nur hat das einen Sinn, wenn wir das messen? Und was tun wir dann damit? Mit den Messergebnissen. Aber die Ideen und die Ansätze quasi, diese Smart Braces, die sind auf, ja, die sind in vollem Gange. Also die sind schon da. Ich glaube, da ist jetzt dann nur die Frage, was setzt sich durch und warum? Und natürlich auch, was davon zahlt eine Krankenkasse oder so. Das ist ja dann noch das Nächste. Aber ich hoffe, dass ich da auch so ein bisschen mitnehmen konnte in diese neuen Sensoren. Natürlich findest du auch ganz viel, gerade rund um das Thema Ganganalyse, Körperstatikanalyse und so weiter. Auch spannende Themen, die es da gibt. Aber das ist ja, sage ich mal, eher universeller auch einsetzbar und jetzt nicht so spezial, sage ich mal, Technologie wirklich für uns Skolis, für unsere Korsette. Vielleicht abschließend möchte ich mit nochmal ganz kurz darauf eingehen, was mir besonders aufgefallen ist und was mir wirklich herausgestochen ist. Die Menschen, die wirklich tief in dieser Skoliose-Welt drinnen sind, auch tief in diesem Korsettbau drinnen sind, die auch teilweise eben die Aussteller sind, die Vorträge halten etc., die brennen wirklich komplett für dieses Thema. Also das merkt man sofort. Also du merkst, da ist das Skoliose-Korsett nicht einfach irgendeine Zusatzleistung, sondern da ist wirklich auch eine gewisse Leidenschaft drinnen und auch ein gewisser Anspruch auch an die Arbeit selbst. Und dann gibt es natürlich auch Anbieter dort, bei denen Korsette eher so ein kleines Add-on sind, so eines von vielen Sachen, die sie machen. Und da merkt man dann halt oft, dass das Wissen dort eher oberflächlich bleibt. Also ich habe ein paar Aussteller auch nicht gekannt, habe dann mit denen gesprochen, teilweise auch internationale. Aber da merkst du dann schon, da ja, ist das Ganze ein bisschen oberflächlicher, sage ich mal. Und die beschäftigen sich nicht, haben das nicht so durchgedacht oder haben dann nicht so ihre Argumente, sage ich mal, parat. Oder auch einfach keine Lust, mit mir darüber zu philosophieren. Das geht natürlich auch, aber das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, der Sinn einer Messe ist ja schon, dass man sich da austauscht und Kontakte knüpft und auch sich und seine Arbeitsweise repräsentiert. Also für jeden irgendwie schade, der das irgendwie dann nicht so genutzt hat. Aber das sieht man halt auch wieder. Mein Punkt auch von vorhin. Spezialisierung ist aus meiner Sicht das aller Wichtigste. Und es macht einen Unterschied, ob du zu deinem Orthopädietechniker um die Ecke gehst oder zu einem Orthopädietechniker, der ganz viele Skoliose-Korsette im Jahr macht und baut. Das heißt, mein Fazit zur OT World, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist Hoffnung. Weil ich gesehen habe, dass viele engagierte Menschen daran arbeiten im Hintergrund, die Versorgung noch besser zu machen und dass man auch sieht, dass die Entwicklung schon weitergeht, auch die Techniken im Hintergrund entwickeln sich weiter, auch wenn man vielleicht als Patient da ganz wenig davon mitbekommt. Die Zusammenarbeit, auch die interdisziplinäre, habe ich schon das Gefühl, dass die auch ein bisschen mehr forciert wird und diese Skoliose-Welt sich da so ein bisschen bewegt auf jeden Fall in eine Richtung. Vielleicht manchmal langsamer, als wir es uns alle wünschen würden, aber sie bewegt sich und das ist ja dann schon etwas sehr, sehr Schönes. Ja, in diesem Sinne natürlich, wenn du jetzt sagst nach dieser Solo-Podcast-Folge, hey Conny, das war ja voll interessant, sehr, sehr gerne auch wieder mal so eine Solo-Podcast-Folge, wo du so Einblicke hinter den Kulissen gibst, dann würde es mich riesig freuen, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, Apple Podcast, wo du auch immer diese Podcast-Folge gerade hörst, hinterlässt. Ja, weil jede Bewertung hilft natürlich auch, dass andere Skolis diesen Podcast finden. In diesem Sinne freut's mich, dass du wieder mit dabei warst. Oh Gott, ich sehe gerade, ich glaube, es sind so an die 50 Minuten geworden, wo immer ich dich gerade begleitet habe, bei welcher Tätigkeit auch immer. Ich weiß, Skolis hören das manchmal beim Spazierengehen, bei der Hausarbeit, beim Fitnesscenter, wie auch immer. Ich freue mich, dass ich dich ein Stück weit deines Weges wieder begleiten konnte und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Mach's gut und bis dann!